Ich begrüße Sie zu einer Zusammenfassung des theoretischen Teils Ihres Waffen-Sachkundelehrgangs. Bitte nehmen Sie das Buch zur Hand bzw. machen Sie sich Notizen. Ich werde Sie auf bestimmte Begriffe hinweisen, die Sie bitte im Buch nachschlagen. Worum geht es im Waffengesetz? Das Waffengesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bitte schlagen Sie die Begriffe Umgang, Waffe und Munition nach. Notieren Sie sich diese Begriffe. Was sind Waffen im Sinne des Waffengesetzes? Das sind zum einen Schusswaffen in allen Formen. Der Begriff der Schusswaffe wird nachfolgend erläutert. Außerdem den Schusswaffen gleichgestellte Gegenstände, zum Beispiel ihre wesentlichen Teile, aber auch Armbrüste, Schreckschuss, Reitstoff- und Signalwaffen oder beispielsweise auch Dekorationswaffen. Außerdem sind Waffen tragbare Gegenstände, die die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen herabsetzen können und entweder dazu bestimmt sind oder, wenn sie nicht dazu bestimmt sind, dazu zumindest geeignet sind und im Gesetz, genauer in der Anlage 1, genannt sind. Hier eine Übersicht der vom Waffengesetz erfassten Gegenstände und ich blende dazu auf die Szene 2 durch, sodass Sie die Folie noch einmal sehen können. Sie sehen Schusswaffen, gleichgestellte Gegenstände, Munition und auch Gegenstände, die keine Waffen sind, aber vom Gesetz erfasst werden, wie zum Beispiel Einhandmesser oder auch Messer mit einer feststehenden Klinge über 12 cm Klingenlänge, zum Beispiel Küchenmesser oder auch Anglermesser. Unten sehen Sie dann noch einmal in der Übersicht die tragbaren Gegenstände, die zur Verletzung geeignet sind und dazu entweder bestimmt sind oder zwar nicht bestimmt, aber im Gesetz genannt werden. Wir haben außerdem im Bereich der Waffe noch einmal den Begriff der Schusswaffe zu klären. Und dieser Begriff setzt sich, oder vielmehr diese Definition, besteht aus zwei Teilen. Zum einen der Bestimmung zu einem bestimmten Zweck, nämlich Angriff oder Verteidigung, Signalgebung, Jagd, Distanzinjektion, Markierung, Sport oder Spiel. Und zweite Bedingung, es wird ein Geschoss durch einen Lauf getrieben. Egal wie, Hauptsache es erfolgt ein Antrieb ohne dass es jetzt darauf ankommt, ob es eine Feuerwaffe ist oder Kaltgas, Federdruck oder auch Muskelkraft. Die den Schusswaffen gleichgestellten Gegenstände haben Sie ebenfalls im Lehrbuch auf einen Blick und können dort hineinschauen. Was ist Umgang im Sinne des Waffengesetzes? Umgang ist zum Beispiel das Erwerben von Waffen. Das hat, wie Sie wissen, nichts mit Kauf zu tun, sondern Erwerben ist das Erlangen der tatsächlichen Gewalt. Das Besitzen ist das Ausüben der tatsächlichen Gewalt, schließt sich also direkt an den Erwerb an. Wenn Sie eine Waffe überlassen, dann räumen Sie einem anderen die tatsächliche Gewalt ein. Im einfachsten Fall übergeben Sie sie ihm oder Sie legen sie ab und er kann sie sich nehmen, doch das wäre schon überlassen. Ein weiterer wichtiger Begriff des Umgangs ist das Führen, und zwar ist das das Ausüben der tatsächlichen Gewalt, also der Besitz der Waffe, außerhalb der eigenen Wohnung, der eigenen befriedeten Besitztümer, also sprich des eigenen Grundstücks, der eigenen Geschäftsräume oder auch einer Schießstätte. Naja, und Schießen, das ist die hauptsächliche Definition, dass Sie Geschosse mit einer Schusswaffe verschießen. Bitte beachten Sie die Anlage 1, dort den Abschnitt 2, dort können Sie alle Definitionen zum Umgang noch einmal nachlesen. Der nächste Inhalt ist die waffenrechtliche Erlaubnis. Was sind waffenrechtliche Erlaubnisse? Das sind Waffenbesitzkarten, eine gelbe, eine grüne, eine rote kennen wir, außerdem der blaue Waffenschein und dann auch der Munitionserwerbschein, bräunlich-gräulich. Voraussetzung für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist grundsätzlich ein Mindestalter von 18 Jahren. Bei Sportschützen ist zu beachten, dass sie erst ab 21 Jahren Waffen erwerben dürfen, es sei denn, es soll eine Kleinkaliberwaffe erworben werden oder es soll eine Einzellader-Langwaffe im Kaliber 12, also sprich eine Flinte, erworben werden. Kaliber 12 oder kleiner, also Kaliber 16 oder 20. Eine weitere Voraussetzung ist die Zuverlässigkeit. Das heißt, es liegen in der Person keine juristisch belegbaren Gründe, dass er keine Waffen haben sollte oder sie, das heißt keine Vorstrafen. Und auch im Verhalten der Person liegen keine Gründe dafür, dass sie nicht mit Waffen umgehen sollte. Die persönliche Eignung beschreibt die körperliche und geistige Fähigkeit, sicher mit Waffen umzugehen. Das heißt beispielsweise keine Alkoholabhängigkeit, keine Drogenabhängigkeit, auch keine körperlichen Leiden, die den Umgang mit Waffen zu einer Gefahr für andere machen. Die Sachkunde, diesen Lehrgang besuchen Sie gerade, ist die Fähigkeit, mit Waffen sicher umzugehen. Auch das müssen Sie durch eine Prüfung nachweisen. Ihr Bedürfnis müssen Sie nachweisen. Das wird auch noch ein Thema sein in dieser Zusammenfassung. Außerdem müssen Sie den Nachweis der sicheren Aufbewahrung führen und für Waffenschein oder Schießerlaubnis müssen Sie eine Haftpflichtversicherung nachweisen. Ja, das Bedürfnis. Es ist der Nachweis der Notwendigkeit, dass Sie persönlich mit Waffen oder Munition umgehen müssen. Dazu müssen Sie glaubhaft machen, dass Sie ein besonders anzuerkennendes Interesse haben, mit Waffen oder Munition umzugehen. Und zwar entweder persönlicher Art, das wäre Hobby wie Sportschießen oder Jagd, oder wirtschaftlicher Art, das ist Bewachungsgewerbe, Tätigkeit als Sachverständiger oder beispielsweise auch der Berufsjäger. Die Waffe muss dabei geeignet sein und erforderlich, um den glaubhaft gemachten oder behaupteten Bedürfniszweck zu erfüllen. Geeignet ist sie dann, wenn man mit ihr den Bedürfniszweck erfüllen kann. Erforderlich ist sie dann, wenn Sie nicht schon eine Waffe dieser Art haben, um es mal ganz einfach zu sagen. Die Aufzählung der Bedürfnisgruppen in § 8 ist übrigens nicht abschließend, insofern ist dort alles konstruierbar. Letztendlich liegt es in der Entscheidung der Waffenbehörde. Wie funktioniert der Erwerb mit einer Waffenbesitzkarte? Ganz einfach, in den Spalten 2, 3 und 4 wird ein Voreintrag durch die Behörde vorgenommen. Und zwar wird dort die Art der Waffe, das Kaliber bzw. die Munitionsbezeichnung und das Datum, bis zu dem der Erwerb erfolgen darf, eingetragen. Mit diesem Voreintrag sind Sie dann berechtigt, eine Waffe zu erwerben. Und letztendlich dann binnen 14 Tagen, wenn Sie die Waffe angemeldet haben bei der Behörde, sind Sie dann auch befugt zum Besitz über diese Schusswaffe. Das Munitionserwerbssiegel in Spalte 7 brauchen Sie zu der jeweiligen Waffe, wenn Sie Munition zu der Waffe erwerben wollen. Der Voreintrag berechtigt Sie zum Erwerb der bezeichneten Waffe. Die Eintragungsfrist sind 14 Tage. Der Voreintrag ist ein Jahr gültig. Welche Bedürfnisgruppen kennt man hauptsächlich? Für Sie wichtig, lesen Sie § 13, die Bedürfnisgruppe Jäger und die Bedürfnisgruppen Bewachungsunternehmer und Sportschütze. Dies finden Sie, Bewachungsunternehmer in § 28, die Sportschützen in § 14, aber natürlich ausführlich beschrieben in dem Lehrbuch, was Sie zur Ausbildung benutzen. Die Bedürfnisgruppe der Bewacher hat ein wirtschaftliches Interesse und macht glaubhaft, dass Bewachungsaufträge wahrgenommen werden und Schusswaffen für die Durchführung erforderlich sind. Es sind immer Unternehmer nach § 34a der Gewerbeordnung. Wenn eine WBK beantragt wird, ist das noch keine Erlaubnis, die Waffe zu führen. Bei den Sportschützen ist die Ausübung des Schießsportes die Voraussetzung dafür, dass ein Bedürfnis anerkannt werden kann. Regelmäßige Teilnahme am Training ist hier erforderlich, das heißt entweder mindestens einmal pro Monat innerhalb eines Jahres geschossen haben oder wenn es in einem Monat mal nicht geklappt hat, muss es 18 Mal innerhalb eines Jahres erfolgt sein. Das Üben hat mit erlaubnispflichtigen Schusswaffen zu erfolgen. Stichwort Kontingent. Das Kontingent ist eine Art Grundbedürfnis auf Waffen. Beim Sportschützen sind es 2 mehrschüssige Kurzwaffen für Patronenmunition. Wichtig, das notieren Sie sich bitte. Und 3 halbautomatische Langwaffen. Andere Waffenarten sind vom Kontingent nicht erfasst. Stichwort Erwerbstreckungsgebot. Hier geht es darum, dass Sportschützen innerhalb von 6 Monaten nicht mehr als 2 Waffen erwerben dürfen. Diese Begriffe Kontingent, Erwerbstreckungsgebot und vor allen Dingen die Inhalte des Bedürfnisses, das heißt Mitglied in einem Schießsportverein, der Mitglied eines anerkannten Schießsportverbandes ist und dort regelmäßig trainieren, das sollten Sie auf jeden Fall zur Prüfung wissen. Der Unterschied zwischen der gelben und der grünen WBK besteht letztendlich darin, dass die gelbe WBK einen erleichterten Erwerb ermöglicht, aber nur für bestimmte Schusswaffenarten, nämlich für Perkussionswaffen, die mehrschüssig sind, für einschüssige Pistolen, für Patronenmunition, für Einzellader-Langwaffen mit glatten oder gezogenen Läufen und für Repetierbüchsen, also nicht für Repetierflinten. Mit der gelben WBK kann man jede dieser Waffenarten erwerben. Es gilt natürlich auch hier das Erwerbsstreckungsgebot. Das Besondere bei der gelben WBK ist, dass Sie auch die Munition für die darin eingetragenen Waffen erwerben dürfen. Ein Voreintrag ist hier nicht erforderlich. Bei der grünen WBK dagegen brauchen Sie für den Erwerb der Waffe auf jeden Fall den Voreintrag. Und hier nochmal die Übersicht in groß. Sie können alle Waffenarten mit Grün erwerben. Deswegen ist es so, dass Sportschützen zwar die gelbe WBK haben können, aber nicht unbedingt haben müssen. Es erleichtert nur den Erwerb von Schusswaffen. Wir haben im Lehrgang sicherlich auch den Waffenschein behandelt. Sie erinnern sich bestimmt, der blaue Waffenschein, er berechtigt zum Führen einer Schusswaffe. Die Bedürfnisgruppen sind letztendlich Bewachungsunternehmer, die dann ihre Mitarbeiter mit Schusswaffen ausstatten dürfen. Gleiches gilt für Mitarbeiter von Unternehmen, die beispielsweise als Bank oder als größeres Unternehmen eigene Personenschutzabteilungen oder Schutzgruppen betreiben. Auch gefährdete Personen oder Tierärzte, die Betäubungsgewehre führen wollen, Sie können einen Waffenschein beantragen. Bei den Schusswaffenarten sollten Sie die Definitionen der Feuerwaffe, der Signalwaffe und des Automaten sowie der Repetierwaffe und des Einzelladers kennen. Auch die Unterscheidung zwischen Lang- und Kurzwaffe sollte Ihnen geläufig sein. Feuerwaffen sind Schusswaffen, bei denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden und der Antrieb der Geschosse durch heiße Gase erfolgt. Also nicht jede Schusswaffe ist eine Feuerwaffe, aber es gibt eben halt die Art Schusswaffe, nämlich die Feuerwaffe. Automaten sind Schusswaffen, die nach einem Schuss selbsttätig erneut schussbereit werden. Wir unterscheiden die Vollautomaten. Da heißt es, einmal drücken und bis Sie den Abzug loslassen, schießt die Waffe ohne Unterbrechung. Bei Halbautomaten können Sie pro Betätigung des Abzuges genau einen Schuss auslösen. Keine Automaten sind nach Anlage 1 des Waffengesetzes per gesetzlicher Definition Double-Action-Revolver. Sie fallen also dann in die Klasse der sogenannten Repetierwaffen. Hier einige Beispiele für automatische Waffen. Können wir uns auch nochmal groß anschauen. Und diese automatischen Waffen sorgen eben selbsttätig dafür, dass sie nachladen aus einem Patronenvorrat. Repetierwaffen werden nach einem Schuss von Hand betätigt. Und zwar wird ein Mechanismus betätigt, der Munition in das Patronenlager nachlädt. Das sehen Sie hier nochmal. Beispiele für Repetierwaffen sind zum Beispiel der Revolver, auch der Karabiner 98 oder der Unterhebelrepetierer von Winchester. Wir haben auch noch die Kategorie der Einzelladerwaffen. Diese zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass sie keinen Patronenvorrat hat, also kein Magazin oder auch eine Trommel. Einzellader können mehrere Läufe haben. Typischer Einzellader ist halt die Flinte, die normale Querflinte oder Bockflinte. Repetierflinten, sprich die Pumpgun, ist kein Einzellader, weil hier ja über einen von Hand zu betätigenden Mechanismus Munition in das Patronenlager nachgeführt wird. Langwaffe, Kurzwaffe. Der Unterschied liegt darin, Langwaffen sind nur solche Waffen, die im kürzesten bestimmungsgemäß verwendbaren Zustand eine Gesamtlänge über 60 cm haben und wo Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung über 30 cm lang sind. Alle anderen Waffen sind Kurzwaffen. Also nur wenn die Definition der Langwaffe in beiden Fällen erfüllt ist, dann handelt es sich um eine Langwaffe. Wesentliche Teile von Schusswaffen, auch da blenden wir noch einmal durch, sind der Verschluss, dann der Lauf inklusive des Patronenlagers. Wenn es denn nicht Teil des Laufes ist, beispielsweise beim Revolver die Trommel, dann ist auch die Trommel wesentliches Teil. Wir haben dann das Griffstück bei Kurzwaffen, auch dann ist es wesentliches Teil, bei Langwaffen nicht. Die Federführungsstange oder auch das Magazin sind keine wesentlichen Teile im Sinne des Waffengesetzes und damit auch nicht den Waffen gleichgestellt. Schalldämpfer sind den Waffen gleichgestellt, für die sie bestimmt sind. Und deswegen unterliegen sie auch im vollen Umfang den gleichen Vorschriften wie die Waffe, für die sie bestimmt sind, es sei denn, das Gesetz bestimmt etwas anderes. Umgang, die Definition entnehmen Sie bitte der Anlage 1 Abschnitt 2. Der Umgang mit Waffen ist erst ab 18 Jahren gestattet. Ausnahmen gelten für das Schießen im Schützenverein oder auch für den Umgang mit geprüften Reizstoff-Sprühgeräten. Ausnahmen von der Erlaubnispflicht. Wichtigster Ausnahmepunkt ist die Leihe. Das heißt, Sie können eine Waffe zu Ihrem vom Bedürfnis umfassten Zweck leihen von einem anderen Berechtigten, wenn Sie eine WBK haben, und dürfen die tatsächliche Gewalt über die Waffe ausüben, sie sogar benutzen bis zu einem Monat, dann ist sie allerdings zurückzugeben. Bei der Verwahrung gilt diese Monatsfrist nicht. Es muss halt nur ein vorübergehendes Verwahren sein oder auch transportieren. Mindestvoraussetzung ist, Sie haben eine Waffenbesitzkarte, sodass Sie also zuverlässig persönlich geeignet sind und natürlich auch sachkundig. Beim Transport von Waffen durch Dritte ist immer zu beachten, derjenige, der für Sie privat eine Waffe transportiert, braucht eine Waffenbesitzkarte als Legitimation. Transportiert er gewerblich, ist das nicht erforderlich. Die Transportbestimmungen für erlaubnisfreies Führen gelten im Übrigen nur für Waffen. Das heißt, wenn Sie eine Schusswaffe erlaubnisfrei transportieren, sprich auf dem Weg zum Schützenstand oder auch nach Hause, dann müssen Sie sie idealerweise in einem verschlossenen Behältnis transportieren, auf jeden Fall entladen, und sie darf nicht zugriffsbereit sein. Für Munition gelten diese Ausführungen nicht, denn Munition kann nicht geführt werden, da die Definition des Führens Munition nicht umfasst. Wie führe ich eine Schusswaffe erlaubnisfrei? Nun, ich muss entweder mit Zustimmung des Hausrechtsinhabers in seinen Räumlichkeiten die Waffe führen oder in einem, wie ich schon sagte, verschlossenen Behältnis entladen. Wichtig ist immer die Bedürfniszweckbindung, sodass Sie also nur unterwegs sein dürfen zu einem Ort, wo Sie aufgrund Ihres Bedürfnisses, zum Beispiel Sportschütze, also zum Schießstand, zum Büchsenmacher oder zu einem befreundeten Schützen, auch mit der Waffe hantieren dürfen, weil es einfach dazugehört, wie beispielsweise eine Reinigung oder eine Reparatur beim Büchsenmacher. Verboten ist das Führen von Waffen grundsätzlich auf öffentlichen Veranstaltungen, Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen. Ausnahmen sind behördlich zu genehmigen. Verboten ist es auch, Anscheinswaffen zu führen, also in der Regel täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen, Nachbildungen von Schusswaffen oder auch Dekorationswaffen, die eben wie Feuerwaffen aussehen, aber keine Feuerwaffe sind. Auch verboten ist es, Hieb- und Stoßwaffen zu führen, sowie Einhandmesser und Messer mit feststehender Klinge von mehr als 12 cm Klingenlänge. Ausnahmen gelten nur bei der Berufsausübung oder zu einem allgemein anerkannten Zweck. Vom Gesetz ausgenommene Gegenstände sind zum Beispiel Harpunen oder auch das Blasrohr, ebenso Dekorationswaffen und Nachbildungen von Schusswaffen, außerdem Spielzeugpistolen, Spielzeugschusswaffen, die eine Bewegungsenergie von weniger als 0,5 Joule dem Geschoss vermitteln, was aus ihnen verschossen wird. Für all diese letztgenannten, mit Ausnahme der Harpune, gilt nur 42a, ansonsten ist das Waffengesetz auf diese Gegenstände nicht anzuwenden. Auch das lesen Sie bitte im Buch nach. Verboten ist der Umgang mit bestimmten Waffen, die in Anlage 2 ausdrücklich und abschließend genannt sind. Beispielsweise Schießkugelschreiber. Wir haben auch im Verbotskanon mit drin die Vorderschaft-Repetierflinte mit einem Kurzwaffengriff anstelle des Hinterschaftes sowie Kurzwaffen, die beispielsweise vollautomatisch schießen. Vollautomatenverbot. Getarnte Schusswaffen wie die hier abgebildeten Schießkugelschreiber sind ebenfalls verboten. Bei der Vorderschaft-Repetierflinte sind auch die Flinten unter 95 cm Gesamtlänge und unter 45 cm Lauflänge noch zu nennen. Auch diese sind verboten. Gleiches gilt für Lampen, die an Schusswaffen angebaut werden können, über eine entsprechende Befestigungsvorrichtung verfügen, und für ähnlich gefährliche Gegenstände, muss man sagen, verbotene Gegenstände nach Anlage 2, die als Waffe konstruiert wurden, zum Beispiel Nunchako, das Würgeholz oben rechts, wir haben den Molotow-Cocktail, wir haben getarnte Stichwaffen wie den Stock- oder Regenschirmdegen, wir haben die Schleuder mit Armstütze und in der Mitte abgebildet links der Totschläger, rechts das Stahlteleskop, und zwar nicht in Form eines Teleskops, was solide ist, sondern in Form einer Stahlrute. Diese Stahlruten sind verboten, Teleskopschlagstöcke dagegen nicht. Verboten sind auch die hier abgebildeten vier Messerarten, von oben links Faustmesser, oben rechts das Faltmesser, unten links das Springmesser und unten rechts das Fallmesser. Bitte lesen Sie zu diesen Messern im Buch in den Bestimmungstafeln die gesetzlichen Bestimmungen nach. Verboten sind außerdem Munitionsarten, die in Anlage 2 Abschnitt 1 Ziffer 1.5 aufgeführt sind. Hier besonders zu nennen das Treibspiegel, die Treibspiegelmunition und auch die Leuchtspur-Brandspreng-Hartkernmunition, ebenso die Hartkerngeschosse. Lesen Sie bitte auch diese verbotenen Gegenstände nach. Wie sind Waffen aufzubewahren? Die Aufbewahrung muss erfolgen nach aktuellem Recht in einem Behältnis mindestens des Widerstandsgrades 0. Für Altbesitzer gilt, dass sie weiterhin Schränke der Stufe A und B nutzen dürfen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie die Übersicht zur Aufbewahrung von Waffen oder Munition im Buch nochmal nachschlagen bzw. aus dem Netz herunterladen. Hier ist nochmal der QR-Code und auch die Adresse, unter die Sie diese Übersicht herunterladen können. Dort steht sie kostenfrei zu Ihrer Verfügung. Bei den Altbesitzregelungen gilt, dass Sie in einem A-Schrank bis zu 10 Langwaffen aufbewahren dürfen, in einem B-Schrank bis zu 10 Kurzwaffen. Bei A- und B-Schränken, auch beim Jägerschrank, gilt, dass die Munition nicht mit den Waffen gemeinsam in einem Raum aufbewahrt werden darf. Das heißt, immer wenn gefragt wird, ab welcher Sicherheitsstufe dürfen Sie denn Munition und Waffen in einem Raum, sprich in einem Zugriffsbereich, aufbewahren, heißt es Widerstandsgrad 0. Einschränkung: Der Jägerschrank sah vor, dass man im Innenschrank der Stufe B Waffen und Munition gemeinsam aufbewahren durfte. Aber wie gesagt, das gilt ja letztendlich nur für Altbesitzer. Sie, die Sie jetzt gerade die Sachkunde ablegen, fallen also nicht unter diese Regelung, können also gerade mal dazutreten, wenn ein Altbesitzer in diesen alten Behältern Waffen oder Munition aufbewahrt. Munition muss aufbewahrt werden in Stahlblechbehältnissen mit einem Schwenkriegelschloss. Mehr ist dazu letztendlich nicht gefordert. Wie kaufe ich eine Waffe? Genauer, waffenrechtlich, wie erwerbe ich eine Waffe? Erforderlich ist, dass Sie eine Sachkunde und ein Bedürfnis nachweisen. Die Behörde prüft Ihre Zuverlässigkeit, persönliche Eignung und auch die Aufbewahrung der Waffen und stellt Ihnen dann eine Waffenbesitzkarte mit einem entsprechenden Voreintrag für eine Waffe einer bestimmten Art und eines bestimmten Kalibers aus. Sie haben dann ein Jahr Zeit, die Waffe zu erwerben. Nach Erwerb im Handel nehmen Sie die Waffe sofort mit und gehen binnen 14 Tagen zur Behörde, um die Inbesitznahme dort anzuzeigen. Das wird dann in der Waffenbesitzkarte vermerkt. Der Tausch von Waffen ist nicht zulässig. Das heißt, Tauschen ist letztendlich ein Zug-um-Zug-Geschäft. Es sind zwei getrennte Erwerbsvorgänge, die Sie auch einzeln bei der Behörde anzeigen bzw. beantragen müssen. Ein kurzes Wort zum Beschuss. Der Beschuss findet immer mit erhöhtem Gasdruck statt, das heißt 30% höherer Gasdruck beim Beschuss selbst. Zwei Schuss werden pro Patronenlager abgegeben, man kann auch sagen pro Lauf. Ausnahme ist der Revolver, da wird pro Kammer in der Trommel eine Beschusspatrone abgefeuert. Nach Arbeiten an wesentlichen Teilen, das Beschussgesetz nennt sie höchstbeanspruchte Teile, muss eine Waffe erneut beschossen werden. Und die letzte Folie, der Notwehrparagraf. Die Definition in § 32 Absatz 2 lernen Sie bitte auswendig. Zu beachten ist, es muss erforderlich sein, dass Sie sich wehren. Es muss auch angemessen sein. Das heißt, die Intensität Ihrer Abwehrhandlung muss sich an der Intensität des Angriffs orientieren. Der Angriff muss gegenwärtig und rechtswidrig sein und er kann sich gegen Sie richten, aber auch gegen einen Dritten, dem Sie dann durch Nothilfe zur Seite stehen. Und das war noch einmal, hier haben wir die Übersicht noch einmal, die Begriffe der Notwehr. Dort können Sie alles noch einmal nachlesen. Im Buch haben Sie auch einen ausführlichen Abschnitt zur Notwehr. Ja, und das war letztendlich die Zusammenfassung des ersten Tages und ich hoffe, dass Sie nun bei der Vorbereitung auf die Prüfung eine kleine Hilfe durch dieses Video hatten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns am Prüfungstag.